In der neuen Folge von Der Audiobeweis begrüßen wir den Torhüter von Austria Klagenfurt. Wir sprechen mit Philipp Menzel über das Cup aus bei der Wiener Austria im Achtelfinale, dazu über den Erfolgslauf in der Admiral Bundesliga. Was zeichnet Trainer Peter Packholt aus und wo kann die Reise der Klagenfurter in dieser Saison noch hingehen?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 207.
Hereingehört in eine neue Folge von Der Audiobeweis. Wir freuen uns heute, den Torhüter von Austria Klagenfurt begrüßen zu dürfen. Philipp Menzel, vielen Dank fürs heutige Dabeisein und herzlich willkommen bei unserem Podcast auf Sky Sport Austria.
Ja, vielen Dank, ich freue mich.
Ja, sehr gerne. Und Alfred und Martin sind auch heute wieder mit dabei. Tatkräftig, wortstark. Martin, Alfred, ihr freut euch schon auf den Podcast.
Und wie? Ja. Hallo, grüß euch.
Ja. Ich auch.
Nicht ganz so positiv für Austria Klagenfurt gab es im Cup-Achtelfinale bei der Wiener Austria am vergangenen Mittwoch eine knappe 0:1 Auswärtsniederlage. Philipp, was waren denn die Hauptgründe am Ende für das Ausscheiden?
Ich glaube, wir haben eigentlich kein so schlechtes Spiel gemacht, gerade mit Ball. Defensiv haben wir auch nicht so ganz so viel zugelassen. Sie haben halt die Chance in der ersten Halbzeit genutzt, die sie hatten. Und dann ist es natürlich schwer, gerade in Wien gegen, zurzeit, glaube ich, haben sie seit 4, jetzt mittlerweile 5 Spielen kein Gegentor mehr bekommen. Aber das hat man auch gemerkt, dann vielleicht ein bisschen Pech gehabt, dass der Schuss, glaube ich, vom Joric da noch abgefälscht wird, der vielleicht noch reingehen könnte. Oder auch in der letzten Aktion, dass ich da fast noch mit dem Kopf rankomme. Aber ja, alles in allem war es, glaube ich, ja, kein schlechtes Spiel von uns, aber natürlich ärgerlich, wenn es dann hinten raus so knapp ist und man trotzdem eigentlich noch die Chance hätte, ein Tor zu schießen. Aber ja, so ist es halt.
Ja, und mit Getzos, Zvetko und Irving fehlten ja weiterhin 3 absolute Leistungsträger, sei an dieser Stelle auch erwähnt. Und für die Kärntner war es die erste Niederlage nach zuvor 6 ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie. Das war schon sehr beeindruckend. Noch die Frage, um wie viel Uhr ist die Mannschaft nach Klagenfurt zurückgekehrt nach diesem Auswärtsmatch und wie viel Schlaf haben sie überhaupt bekommen?
Wir waren, glaube ich, um 12:30, glaube ich, wieder im Stadion und haben jetzt erst um 11 trainiert. Also da haben wir schon noch schon eine gute Mütze, gute Portion Schlaf bekommen, deswegen.
Was ist da passiert? 11 Uhr Training, hat der Peter Backholt einen Uhrensturz gehabt, oder wie?
Nö, geplant war es, glaube ich, früher.
Ja, geplant. Normal ist immer 39, aber wenn wir später heimkommen und gerade wenn wir dann wieder Samstag spielen, dann macht er schon mal ein bisschen später, dass er ein bisschen länger schlafen kann.
Ja, zuletzt gab es ja für die Klagenfurter gleich 3-mal in Serie das Viertelfinale. Ganz ehrlich, auch wenn es eine knappe Angelegenheit war und jede Erfolgsserie geht einmal zu Ende, aber wie sehr schmerzt die Auswärtsniederlage bei der Austria, bei der Wiener Austria? Das Cupfinale zu Hause ist jetzt für die Klagenfurter wieder nicht mehr möglich.
Ja, natürlich ist es bitter, aber wenn man mal ehrlich ist, gerade für uns ist es halt sehr schwer, dort überhaupt hinzukommen, weil du immer noch Salzburg Sturm und Last drin hast, wo du eigentlich an einem sehr, sehr guten Tag nur eine Chance hast. Deswegen ist es natürlich bitter, aber ich glaube, davon lassen wir uns jetzt auch nicht irgendwie aus der Bahn werfen. Wie gesagt, dort kann man verlieren und deswegen ist es alles gut. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Liga.
Absolut. Alfred, der Erfolgslauf der Klagenfurter ist vorerst einmal gestoppt. Ich habe es erwähnt, Getzos, Zvetko, Irving waren weiterhin nicht mit dabei. Der Kader ist sehr eng bemessen. War das für dich in dieser Form vielleicht sogar absehbar, dass es bei der Wiener Austria sehr schwer wird für die Klagenfurter? Wir haben es auch schon gehört, die Veilchen verteidigen derzeit ausgezeichnet.
Naja, ich glaube, es sind 2 Bewerbe, die Meisterschaft und der Cup. Der Meisterschaft ist ja der Erfolgslauf noch nicht unterbrochen.
Genau so ist es.
Im Cup allerdings ja. Und die Sache ist eben, genau wie du sagst, mit diesem personellen Aderlass, den man auf Seiten von Klagenfurt derzeit auch hat, kann man bei der Wiener Austria durchaus verlieren. Und ich sage noch einmal, ähnlich wie es der Philipp schon gesagt hat, am Schluss war man ganz knapp noch am Ausgleich dran. Auch der Schuss von Jaritz, der ja sensationell gehalten wurde von Kos, glaube ich, da braucht man sich nicht genieren und ich bin völlig auf seiner Seite. Abhaken und Konzentration auf die Meisterschaft. Dort ist das tägliche Brot zu Hause. Um den Cup-Titel zu holen, musst du ja jedes Spiel letztlich gewinnen Und das ist selbst für Austria Klagenfurt in einer sehr guten Verfassung schwierig.
Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, Binder und Soto, Stürmer bzw. Offensivkräfte, sind auch nicht aufgrund von verschiedenen Verletzungen mit dabei. Martin, alles hat ein Ende, jetzt haben wir es schon gesagt, im Cup, da ist es dann eben eine Niederlage und die Mannschaft ist raus. Wie schmerzvoll ist das Ganze jetzt für die Klagenfurt? Jetzt kann man sich voll und ganz auf die Meistergruppe fokussieren.
Ja, also ich glaube, das ist ja schon angesprochen worden. Ich meine, es ist halt so ein Finalspiel, ein Cupspiel, aber ich glaube, wenn die nächste Woche wieder spielen würden, dann geht es vielleicht eben für Klagenfurt aus. Also das Spiel war ja nicht so eindeutig, sondern es war eine enge Kiste. Und der Spielfilm oder das Spielglück ist im Moment ja bei vielen Spielen absolut bei der Wiener Austria. Die haben halt jetzt das Glück, dass sie vielleicht im August und September nicht so gehabt haben. Und bei Klagenfurt muss man sagen, das hat der Philipp ja schon gesagt, Cupfinale, das ist immer schön in Klagenfurt. Ich meine, aber da muss ja alles zusammenpassen. Und natürlich auch schon einmal die Auslosung, weil es hätte ja auch einfachere Gegner geben können, sage ich jetzt einmal aus der Sicht der Klagenfurt. Es hätte vielleicht sogar auch ein Heimspiel geben können. Also es gibt viele Punkte. Zum Generellen muss man sagen, ich meine, wenn ich in 15 Pflichtspielen zweimal verliere, also einmal gegen die Wiener Austria im Pokal und einmal in der Meisterschaft, dann ist eigentlich schon alles gesagt, wie gut es läuft. Und das, obwohl viele Spieler zuletzt ja auch nicht mit dabei waren, die Stammspieler sind. Und trotzdem gewinnt man zum Beispiel in Wien gegen Rapid. Also ich finde, auch das ist ja schon öfter in unserem Podcast oder auch in anderen Sendungen bei Sky angesprochen worden, die Mannschaft spielt hervorragend, ist, und ich nehme das jetzt gleich einmal vor, ist Vierter und ist mit 21 Punkten 6 Zähler vor Rapid. Ja, muss man jetzt einmal sagen, nur einen Zähler hinter dem LASK. Also ich glaube, wenn wir jetzt etwas kritisieren wollen, dann auf äußerst hohem Niveau. Ja.
Also kritisieren wollen wir gar nichts. Wir wollen objektive Fragen stellen und natürlich auch die passenden oder gute Antworten bekommen im Idealfall. Und Martin, weil du das gesagt hast, die einzige Heimniederlage gab es gegen den LASK und jetzt bei der Wiener Austria war das die erste Auswärtsniederlage überhaupt in dieser Saison. Philipp, warum tut sich Austria Klagenfurt, jetzt kann man sagen, auswärts vielleicht sogar etwas leichter oder liege ich damit falsch?
Ja, gute Frage. Mir schon mal, glaube ich, vor zwei Wochen einer gestellt. Da hatte ich auch nicht so richtig eine Antwort drauf, weil vielleicht liegt es an der Auslosung, dass wir zu Hause vielleicht die schwereren Gegner hatten, wenn man es so sieht, in Anführungsstrichen. Aber ja, vielleicht, dass wir auswärts einfach ein bisschen befreiter ausspielen, dass wir da noch weniger Druck verspüren, unterbewusst natürlich. Und dass wir dadurch halt ja, auswärts einfach die Punkte holen. Vielleicht haben wir auswärts auch ein bisschen mehr das Spielglück auf unserer Seite. Das sind viele Faktoren, die da reinspielen. Oder ja, auch mal ein VAR-Glück, was du dann zu Hause nicht so hast. Oder halt einfach, wie gesagt, das Spielglück, dass es mehr auswärts ist bei uns. Aber ich glaube, dass wir zu Hause auch nicht allzu schlecht gespielt haben. Das waren auch ein, zwei Spiele dabei, wenn man jetzt ein WRC nimmt, das Heimspiel, wo wir eigentlich gewinnen müssen. Oder auch Alltag, wo wir das Spiel im Griff haben und dann noch zum Schluss den Ausgleich kriegen. Also ich glaube, dass da ja einige Spiele waren, die wir hätten gewinnen müssen. Und dann wäre es, glaube ich, sehr ausgeglichen gewesen von der Heimbilanz und der Auswärtsbilanz her. Aber ich glaube, zu Hause haben wir auch nur ein Spiel verloren und das war gegen den LASK. Und das ist, glaube ich, auch kein Weltuntergang, wenn man das verliert. Deswegen glaube ich, ist das alles in Ordnung, was wir die Saison bis jetzt machen.
Ja, absolut, Alfred. Wie kannst du dir das erklären? Ist das für dich Thema? Du warst ja selbst Trainer, auswärts, zu Hause, vor heimischer Kulisse etc.
Ja, ich gebe dir eine ganz simple Antwort. Fußball hat eine hohe irrationale Komponente. Und kannst du mir erklären, warum Rapid im Allianzstadion die Austria noch nicht geschlagen hat? Kannst du mir erklären, warum Rapid mit dem höchsten XG-Wert in der Liga trotzdem 6 Punkte hinter Klagenfurt ist?
Ja, weil sie die Tore nicht geschossen haben.
Naja,
also XG ist ganz schön, aber
Irrationalität.
Hier sitzt ein guter Gast, der uns vielleicht die Effizienz vor dem gegnerischen Tor erklären kann, denn bei den Klagenfurtern ist es genau umgekehrt. Ist das dann fehlende Qualität vor dem gegnerischen Tor? Oder?
Nein. Ich möchte mit meinem Statement nur eines sagen. Du kannst nicht alles rational erläutern im Fußball.
Schafft nicht einmal Pep Guardiola, Alfred.
Nein, niemand.
Aber der probiert es immer wieder.
Ja, aber selbst er scheitert. Alle scheitern daran, weil diese Welt ist im Unendlichen zu Hause und sobald es im Unendlichen ist, ist die Kette des Satzes vom zufälligen Grunde irgendwo limitiert, ja, wo du Gründe suchst für etwas. Also ich glaube nicht, dass wir hier das jetzt klären werden, warum Klagenfurt sich auswärts sehr gut tut oder warum die Austria immer im Allianzstadion nicht verliert oder oder warum Salzburg 9-mal Meister wird in Serie.
Es ist Schicksal.
Schicksal. Ja, schöner Ausdruck.
Aber ich hätte eine Antwort auf den Otto seine Frage wegen der Effizienz, wenn das fehlende Qualität ist. Vielleicht liegt es einfach an den hervorragenden. Nein, ich sage ja, eine Antwort könnte ja auch sein, es liegt an den hervorragenden Torhüterleistungen. Warum
auch das?
Vielleicht Klagenfurt nicht so viele Gegentore bekommt.
Aber da hätte ich gleich eine Frage an Philipp Menzel. Beruht das vielleicht darauf, auf den Trainingsleistungen, weil Sie es Ihren Mannschaftskollegen immer so schwer machen, im Training Treffer zu erzielen und jetzt müssen die ganz genau zielen? Ist das vielleicht so eine Sache, ein Erfolgsgeheimnis?
Ja, vielleicht. Da gehöre aber nicht nur ich dazu, da kommt der Knacksi auch noch dazu. Ich glaube, das, wie der Alfred schon richtig gesagt hat, es ist viele Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. Dann hast du vielleicht mal wie bei uns jetzt einen Sinan, der kann, weiß ich nicht, aus 40 Metern aufs Tor schießen, der geht rein. Der hat halt eine überragende Phase und die hat dann rapid die Stürmer vielleicht nicht so gerade. Das kann sich aber auch sehr schnell wieder in die andere Richtung ausschlagen. Deswegen, es ist spannend, immer zu sehen, wie das entsteht. Aber eine Erklärung, glaube ich, dafür kann kein Mensch geben.
Ja, Fakt ist, in der Admiral-Bundesliga sind bereits 12 Runden absolviert und die Klagenfurter belegen den starken vierten Rang mit 21 Punkten. Philipp, wie überrascht sind Sie manchmal selbst, wie gut es bislang in dieser Spielzeit für die Klagenfurter in der Bundesliga läuft?
Überrascht jetzt nicht, glaube ich, das ist das falsche Wort, aber wenn man mal sieht, glaube ich, was wir gerade an Spielern zur Verfügung haben und auch vor der Saison schon mit einem sehr schmalen Kader reingegangen sind und das Ganze drumherum, dann ist es schon erstaunlich, sage ich mal. Aber ich glaube nicht, dass das für uns jetzt überraschend ist, weil wir wissen, was wir können. Das haben wir die letzten 2 Jahre gezeigt. Jetzt ist es natürlich ein bisschen anders, weil wir noch weniger Spieler sind, aber ich glaube, das zeigt doch einfach, was wir für eine geile Mannschaft sind, dass wir halt auch mit 14 Feldspielern einfach nach Wien fahren und uns dort nicht verstecken und dann überragende zweite Halbzeit spielen, das Spiel drehen. Und ich glaube, deswegen ist es für uns weniger überraschend als für Außenstehende.
Ja, und vor allem, was die Mannschaft von Peter Parkholt kann, Alfred, den Abgang von Leistungsträgern verkraften. Moreira, Rieder sind im Sommer weggegangen vom Verein, auch weil der Etat nach unten geschraubt wurde. Zuvor Markus Pink, wissen wir ja, Turgay Gemicibasi war auch eine Zeit lang weg. Warum schafft es die Mannschaft von Peter Parkholt immer wieder, auch solche Rückschläge wegzustecken und dann neue Spiele hervorzubringen, wie zum Beispiel einen Sinan Kavainer?
Ja, wir wissen ja von Sinan Kavainer, dass er ja auch schon seiner Jugend auch im Sturm gespielt hat und unter Peter Parkholt eine Zeit lang auch auf der rechten Außenbahn ein sogenannter Schienenspieler war und dort mit Flanken den Markus Pink versorgt hat. Was ich sagen will, ist, Peter Parkholt hat in seinem Kader ja eine größere Anzahl an Spielern und dann schaut er auf jeden genau hin, überlegt sich dann gut, was er diesem Spieler zumuten kann, welche Positionen er in der Lage ist zu erfüllen und dann stellt er ihn dann dort auch auf. Und so funktioniert das wirklich. Ich glaube, der Hauptgrund, warum Klagenfurt so performt, ist das Trainerauge vom Trainer.
Ja, Martin, siehst du das ähnlich? Was sind für dich die Hauptkomponenten für den Erfolg der Klagenfurter?
Na, ich glaube, ist schon einiges angesprochen worden, aber natürlich, erstens, es ist ein qualitativ hochwertiger Kader für die österreichische Bundesliga, auch wenn die Breite natürlich nicht gegeben ist. Aber selbst da muss ich jetzt sagen, bin ich überrascht, weil ich mir immer gedacht habe, wenn dann die ersten Spieler gesperrt sind oder wie jetzt auch verletzt, ob das dann auch so funktioniert. Bis jetzt wurden wir eines Besseren belehrt, denn wenn Zvetko und Irving fehlen, muss man sagen, das ist jetzt ein Teil des Erfolges. Gerade die Achse, beginnend von Philipp Menzel über Thorsten Marer, Wimmer und eben die Mittelfeldspieler und Kavainer, der heuer eben trifft. Letztes Jahr war es der Markus Pink. Das heißt, da bin ich positiv überrascht, aber das zeigt eben letztlich, wie es der Philipp gesagt hat, ich glaube, sehr viel ist damit auch erklärt, dass es ein echtes Teamgefüge gibt, zum einen. Zum anderen, über Peter Parkholt haben wir ohnehin schon gesprochen, werden wir vielleicht noch reden, auch aus der Sicht unseres heutigen Gastes. Und zum Dritten ist es eben dann doch eine Qualität, aber eben eine, die natürlich auch enden wollend ist, weil es der Kader nicht so breit ist. Insofern wird es auch spannend sein zu sehen, wie die letzten fünf Spiele im Jahr 2023 noch auch funktionieren werden, denn die Auslosung, sage ich mal, ist interessant. Also jetzt ein Derby, immer wichtig und immer spannend und unklar. Dann Sturm, brauchen wir nicht reden, zu Hause und nach der Meisterschaftspause noch vor Weihnachten mit Altach. Auswärts unangenehm, Hartberg, die haben noch eine Rechnung offen, denn die haben ja die Klagenfurt in Hartberg gewonnen. Und dann ist noch einmal die Wiener Austria im Übrigen. Also gibt es noch die Möglichkeit, sich zu revanchieren. Das heißt, das ist jetzt, wenn ich mir ansehe, ausgenommen der WRC, die anderen vier Teams aktuell in einer sehr guten Verfassung. Das heißt, das wird auch für Klagenfurt eine Challenge werden. Und dann, sage ich einmal, weiß man, wohin die Reise vielleicht eher gehen wird. Also wird es nochmal sehr spannend im Kampf um die Meistergruppe oder machen die Klagenfurter so viele Punkte, dass man davon ausgehen kann, dass sie sich im Frühjahr dann das auch nicht mehr nehmen lassen. Also um das war jetzt schon ein bisschen vorausblickend, aber generell zu halten, ich glaube einfach, dass die Mannschaft intakt ist und dass der Peter Backholt es versteht, mit den Verantwortlichen auch die Spieler zu verpflichten, die für diese Art von Fußball exakt richtig sind.
Ja, aber dann fragen wir auch gleich noch nach bei Philipp Menzel. Was sind für Sie so die Hauptgründe, dass es auch in dieser Spielzeit richtig rund läuft in der Admiral-Bundesliga? Jetzt haben wir schon gehört, der Trainer, dann ein Sinan Kavaina. Wird nicht zu wenig auch über die exzellent funktionierende Defensive gesprochen? Auch über Sie und die drei Mann davor, die Dreierkette bzw. Fünferkette?
Was heißt zu wenig? So viel lese ich ehrlich gesagt nicht. Kann man drüber reden vielleicht. Ich glaube, dass wir recht wenig Gegentore bekommen haben. Die Gegentore gerade am Anfang der Saison, die wir bekommen haben, da waren wir noch nicht so ganz eingespielt irgendwie, warum auch immer. Da waren wir noch nicht so ganz drin in der Saison, aber jetzt mittlerweile, glaube ich, verteidigen wir es sehr gut. Es sind nicht nur die drei, die vor mir sind, da gehören noch die ganze Mannschaft dazu. Gerade wenn wir uns ein bisschen tiefer fallen lassen, wie wir die Räume zumachen, das machen wir schon sehr gut. Und ich glaube, dass, wie es im Fußball aber auch ist, es wird auch immer nur eigentlich ein Offensivspieler, weltbester Fußballer. So wird wenig über die Verteidigung geredet, aber das ist, glaube ich, ganz normal und auch nicht schlimm, weil ich glaube, gerade zurzeit hat Sinan jede Aufmerksamkeit verdient, die er bekommt, weil er einfach überragend spielt und uns es erleichtert, glaube ich, auch dann mit einer Führung zu verteidigen. Deswegen ist da alles in Ordnung.
Ja, Topscorer in der Admiral-Bundesliga, 7-mal hat er bislang getroffen. Besser ist nur Andi Gruber von der Wiener Austria. Ganz ehrlich, Philipp, hätten Sie ihm so eine Leistungssteigerin im Vergleich zur Vorsaison zugetraut, Sinan Kavaina?
Absolut. Ich meine, ich sehe ihn jeden Tag im Training. Das letzte Jahr war auch schon gut im Training, hat es dann leider nicht so auf dem Platz umsetzen können, was vielleicht auch daran lag, dass er dass wir nur mit einer Spitze gespielt haben und er mehr über rechts gekommen ist, wie du auch schon anfangs gesagt hast. Und halt einen Pinky gefüttert hat, was halt auch gut funktioniert hat. Und jetzt, dadurch, dass er dort vorne spielt mit dem Jonas oder mit dem Yari zusammen, dann ist es natürlich für ihn, glaube ich, einfacher, Tore zu schießen, wenn er schon so weit vorne ist. Und dass er Tore schießen kann und dass er eine sehr gute Qualität hat, das war mir schon von vornherein klar, als er hergekommen ist.
Alfred, die Klagenfurter spielen ja oft in einem 3-5-2-System. Da gab es eben auch die Umstellung im Vergleich zur Vorsaison. Aber Peter Packholt kann seine Mannschaft natürlich auch mit einer Viererkette der Defensive auflaufen lassen. Wo würdest du ansetzen? Sinan Kavaina, das Um und Auf, natürlich in der Offensive? Oder dann doch auch der Blick auf die stabile Defensive mit Torhüter Philipp Menzel, dazu ein Nicolas Wimmer, Thorsten Marer. Getzus fehlt leider verletzungsbedingt. Inwiefern würdest du die Defensive auch hervorheben?
Ich glaube, etwas geht ein wenig unter im Zusammenhang mit der Austria Klagenfurt und das ist gar nicht so sehr die taktische Komponente. Auch nicht, ob sie einen 3-5-2 oder 4, was auch immer spielen, sondern die hohe Form, die Klagenfurt hat, im Blick Richtung Athletik. Wenn du das Zentrum anschaust mit Wimmer, Mara und Getzos, der gespielt hat, jetzt Djoric, der fällt aus meiner Sicht gar nicht so sehr ab in dieser Hinsicht, plus noch die drei vor der Abwehr, Benatelli oder Gemici Basi, Zvetko, die haben alle eine körperliche Präsenz, eine physische Präsenz, eine athletische Präsenz, die finde ich bei vielen Teams nicht in dieser Form. Und erst auf Basis so eines guten Werkzeuges kann man dann die taktische Komponente dazu nehmen. Und deshalb glaube ich, der Hauptbestandteil des Erfolges von Klagenfurt ist A, die Trainerarbeit im konditionellen Bereich und B, die gute Mischung aufgrund der morphologischen und anatomischen Voraussetzungen, die die Spieler selber mitbringen.
Ja, und einen Christopher Wenitzig wollen wir auch nicht vergessen, der zuletzt ja dann auch im zentralen Mittelfeld gespielt. Aber ist das so, Philipp Menzel, dass da im Training auch extra Wert darauf gelegt wird, eben auf die athletische Komponente, Ausdauer, Kraft etc.?
Ja, gerade die Vorbereitung ist, sage ich mal, jetzt nicht so angenehm. ja, klar, also wir sind schon viel am Arbeiten, auch teilweise unter der Woche noch. Ja, die Vorbereitung, wie schon gesagt, ist auch nicht so ohne unterm Peter. Aber ja, wie gesagt, das gehört dazu. Und ich glaube, wie Alfred auch schon richtig gesagt hat, das ist ein Riesenplus bei uns, dass wir da so gut beieinander sind. Und deswegen ist das auch ein weiterer Baustein, glaube ich, warum wir gerade da stehen, wo wir sind.
Muss da ein Torhüter auch das gesamte Programm mitmachen oder ist das in der Vorbereitung ein wenig anders? Weil ich könnte mir vorstellen, Backholt ist noch eher so, wie es früher war. Da haben alle, müssen alles machen.
Ja, nee, zum Glück nicht. Also so viel laufen musste ich nicht mit, aber ab und zu mal dann doch. Aber wie gesagt, ich glaube, früher hat er es, glaube ich, noch ein bisschen anders gehalten. Aber mittlerweile sind die Torhüter da immer so ein bisschen außen vor, wenn es ums Laufen geht.
Ja. Schöne Grüße an Peter Backholt. Und wenn wir schon bei diesem Thema sind, Cheftrainer, Philipp, was zeichnet ihn aus? Was macht ihn so besonders, Peter Backholt?
Ja, ich glaube auch einfach allein schon sein Charakter, sein Typ einfach, dass er absolute Autorität ausstrahlt, sehr direkt ist. Man weiß immer, woran man ist eigentlich. Da wird nicht irgendwie so ein bisschen drumherum, hinterrücks irgendwas so ein bisschen verheimlicht, wenn er mal mit einer Leistung nicht zufrieden ist oder so. Das wird immer klipp und klar angesprochen. Und ich glaube, das sind einfach Sachen, wo wir Spieler einfach wissen, woran wir sind. Das gibt einen sehr viel, glaube ich, auch wenn es mal negativ ist. Man weiß immer, was man besser machen muss oder soll. Und deswegen glaube ich, dass das einfach ja, uns hilft, wie er halt einfach ist und dass das sehr gut irgendwie zu uns passt und einfach sehr gut funktioniert.
Ja, und ohne das Ganze jetzt irgendwie abwertend darzustellen, das Trainerteam bei den Klagenfurtern ist ja auch eher kompakt. Dann gibt es ja auch das Thema Datenanalyse. Peter Packholt, sehr viel Direktheit und auch Klarheit. Da gibt es dann keinen Datendschungel oder wie dürfen wir uns das vorstellen? Eine Spielanalyse, Nachbetrachtung und auch in Betrachtung des kommenden Gegners. Wie genau läuft das dann ab? Alles sehr klar und direkt oder manchmal auch kompliziert?
Kompliziert gar nicht eigentlich. Gerade so was mega viele Daten, Laufleistungen angeht, da schaut er schon ab und zu mal drauf und wenn es dann nicht passt, dann lässt er uns das auch wissen. aber ansonsten ist es alles sehr direkt, sehr gerade. Eigentlich ändert sich nicht viel. Da hat sich jetzt bisher nicht viel geändert in den zweieinhalb Jahren jetzt, glaube ich. Deswegen, also das ist alles sehr straight, sehr direkt und wie gesagt, jeder weiß, was er zu tun hat und das sieht man, glaube ich, auch auf dem Platz.
Ja, ich glaube auch, der Alfred wird auch noch gleich was dazu sagen, ich glaube, das ist ja auch die große Stärke bei Peter Backholt. Der sieht eben etwas. Und das mag möglicherweise auch durch Daten dann noch unterstützend sein, aber das ist, glaube ich, die ganz große Stärke. Und er war ja erst unlängst auch wieder bei Tor und Tore zu Gast. Und da hat es, finde ich, der Markus Schopp auf den Punkt gebracht. Das ist etwas, eine Fähigkeit, die hat man oder hat man nicht. Und Peter Backholt, Alfred, ist eben einer dieser Trainer, die aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung als Spieler und als Trainer natürlich ein Auge haben, um auch ihre Mannschaft dementsprechend einzustellen, vorzubereiten auf den jeweiligen Gegner und natürlich auch insgesamt auf das eigene Spiel.
Ja, natürlich ist das seine große Stärke, den Blick auf den Spieler zu haben und den Spieler so zu durchleuchten, dass er ein genaues Bild hat von ihm, was er ihm auch zumuten kann dann im Laufe einer Saison. Ich darf noch eine Sache anmerken. Peter Backholt war ja einer der Ersten, als es damals darum gegangen ist, und das ist schon einige Zeit her, Die Laktattests, ja, die ja immer im Laufe einer Vorbereitung durchgeführt werden, um Aufschluss darüber zu bekommen, über die aerobe und anaerobe Kapazität und Möglichkeiten, die jeder Spieler hat, die hat er gestanzt, weil er gesagt hat, ich brauche das nicht. Ich sehe das eh beim Training. Das heißt, diese Datenverliebtheit, die heute bei vielen Trainern herrscht, die ich ja ganz fix ablehne, ja. Also mit diesem Blödsinn braucht mir keiner kommen. Ich glaube, da hat er auch den richtigen Blick drauf, dass vieles davon nur dafür da ist, damit das Personal noch aufgeblähter wird oder dass manche verdienen daran an der Software, die da im Umlauf ist, etc. etc. So wie es eben damals bei den Laktattests war. Völlig winziger Baustein im Konstrukt Fußball, aber alle haben gesagt, Laktattests! Willst du noch mehr hören?
Naja, ich glaube, für Langstreckenläufer ist ein Laktattest unabdingbar, aber ich verstehe schon natürlich deinen Ansatzpunkt.
Nein, es geht ja darum, Otto, es geht ja darum, ob du, natürlich, wenn ich keine Ahnung habe von der Materie und dann auch keine Daten verwende, dann wird es schwierig, aber genau um das geht's.
Bravo.
Ja, aber natürlich,
darum geht's. Und ich sage, das ist eine Autoritätsfrage. Wenn du einen Trainer hast, so wie Peter Backholt, und da gibt es jetzt noch ein paar andere, aber jetzt reden wir ja gerade über Austria Klagenfurt, dann haben die natürlich den Vorteil, dass sie wissen, wovon sie reden und dass sie, ich sage ja gerade, wie ich vorhin gemeint habe, dass sie solche Daten maximal noch als Unterstützung benötigen, nur um vielleicht noch zu belegen, was sie ohnehin schon sehen. Wenn aber jetzt jemand nicht in der Lage ist, das zu haben, der braucht solche Daten und nicht nur Laktatdaten, sondern noch viel mehr, um vielleicht seinen Spielern mitzuteilen, schau her, da sind die Räume, da müssen wir mehr sprinten, da muss mehr früher, ich weiß es nicht, ja, wir wissen nicht, wie das alles läuft, also auch wo man eben auch nachweisen kann, warum vielleicht der Spieler oder das Spiel an sich der eigenen Mannschaft nicht so läuft. Also ich will nur sagen, es ist für mich auch eine Autoritätsfrage, wie ein Trainer eben auch vor eine Mannschaft tritt, ob er diese Daten in Flut benötigt oder nicht. Und das heißt ja nicht, dass man dagegen ist. Ja, glaube ich, Alfred, so habe ich dich jetzt richtig übersetzt.
Genau, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Und nachdem wir den Philipp hier haben, all diese Sachen mit Daten etc. sind ja nicht unbedingt seine Sache, die das Wesentliche ist. Mich würde Folgendes interessieren, Philipp. Du hast einen Tormann-Trainer, Marc Lamberger, da. Mhm. Wieso mit ihm die Arbeit im Wochenrhythmus? Weil ich bemerke bei deinem Spiel, das du im Tor der Austria Klagenfurt hast, du hast ein exzellentes Stellungsspiel auf der Linie. Das ist fantastisch. Das sagt mir aber, dass du sehr viel in dem Bereich arbeiten musst, permanent das Spiel zu lesen, um immer wieder auch die richtige Position zu finden im Spiel. Frage daher, wie schaut so eine Trainingswoche mit deinem Tormann-Trainer im Konkreten aus?
Ja, eigentlich immer relativ ähnlich. Ist ja jetzt auch erst seit dem Sommer da und macht das auch wirklich sehr gut. Es macht mir zusätzlich auch noch Spaß und es bringt anscheinend auch noch was. Und naja, es ist eigentlich immer relativ ähnlich. Es ist immer tagesabhängig, ne, wie weit wir es zum Spiel haben. Immer ein bisschen kurze Sachen, 1-gegen-1, Flanken. Dann auch, wie gesagt, mit vielen Anschlussaktionen, dass man immer wieder dieses Stellungsspiel drin hat, immer wieder den Positionswechsel, dass wieder in die richtige Position kommst, dann nochmal einen Ball. Und so, glaube ich, kann man das auch natürlich sehr gut simulieren. Gerade was Stellungsspiel im Tor angeht, wenn du da viele, viele Wiederholungen hast, viele Anschlussaktionen. Deswegen glaube ich, das tut mir auch sehr gut. Und wenn es dann natürlich auch gesehen wird, ist es natürlich umso schöner.
Ja, und im vergangenen Kompliment. Ja. Kompliment danke, an deinen Tormann-Trainer, ja.
Bitte, Alfred Tater erteilt den Sanctus. Gratulation an dieser Stelle. Aber Philipp, was mich auch noch interessieren würde, Sie sind im vergangenen August gerade einmal 25 Jahre alt geworden, waren in der Jugendausbildung bei Holstein Kiel, sind ja gebürtiger Kieler und haben auch beim VfL Wolfsburg in der deutschen Bundesliga zwar keinen Einsatz vorzuweisen, waren aber im Kader dabei, auf der Ersatzbank, auch auf internationalem Parkett. Wie haben Sie sich als Torhüter weiterentwickelt? Was sind so für Sie die Hauptpunkte, wo Sie sagen, das ist immens wichtig heutzutage als Torhüter? Da muss ich ganz einfach funktionieren und da muss ich auch noch besser werden. Das sind die Ansprüche heutzutage.
Mit Ball ist es natürlich sehr viel geworden die letzten Jahre, dass man da viel mit ins Aufbauspiel eingezogen wird. Bei uns jetzt nicht so mega wie zum Beispiel jetzt bei Hartberg. die alles flach hinten rausspielen. Aber das ist, glaube ich, allgemein gerade, glaube ich, fast das Wichtigste, wenn man gerade in eine deutsche zweite Liga irgendwie Magdeburg sieht oder auch Elversberg oder wie gesagt jetzt Hartberg, dass da sehr, sehr, sehr viel gespielt wird und fast gar nicht mehr so richtig aufs, ja, auf die anderen Sachen ankommt, aufs Halten und aufs Mitspielen, wo man nicht den Ball hat. Also wenn der Gegner den Ball hat, glaube, dass ich mich persönlich sehr in meiner ja, also Präsenz, in meinem Selbstbewusstsein auch einfach entwickelt habe, was natürlich auch logisch ist, wenn man dann ja, das erste Mal so richtig im Profibereich spielt und Nummer eins ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, die Präsenz auf dem Platz, auch gerade für die Jungs, die vor mir stehen, dass sie ein gutes Gefühl haben, halt, wenn da mal ein Ball durchrutscht, dass da noch einer da ist, der ja, der für sie da ist quasi, der auch mal was ausbessern kann. Und gerade was ja auch Strafraumpräsenz angeht, glaube ich, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber da ist immer Luft, ist überall noch Luft nach oben natürlich. Ich bin ja auch noch nicht so alt. Deswegen glaube ich, das sind so die Punkte, glaube ich, die sehr wichtig sind im derzeitigen Torwartspiel allgemein.
Philipp, was mich interessieren würde, ist, du warst eben über 20 Mal im Kader in der deutschen Bundesliga und im Europacup bei Wolfsburg unter Labbadia und unter Oliver Glasner. Am Ende kann man sagen, immer dann, wenn Castells verletzt war, aber an Pavao Berwan, den wir natürlich auch ganz gut kennen, nicht vorbeigekommen. Erstens, was konntest du von diesen beiden Torhütern mitnehmen? Und zweitens, dein Ziel nehme ich an, ist die deutsche Bundesliga. Was glaubst du, fehlt da noch? Oder wann gibt es die Chance auf die deutsche Bundesliga, deiner Meinung nach?
Ja, erstmal von Pavo und von Kuhn, das war ja sehr überragende Erfahrung für mich. Auch davor noch mit dem Diego Benaglio trainieren dürfen. Das war schon echt geil. Da kann man echt viel mitnehmen, gerade wenn man noch so jung ist. Auch neben dem Platz, wie die sich verhalten, was sie im Kraftraum machen oder auch auf dem Platz, ja, wie sie in die Bälle gehen. Das Stellungsspiel von denen, da konnte man sehr viel ja, sich abschauen. Deswegen glaube ich, war das ja, für mich sehr gut, dass ich da bei sein durfte einfach. Und glaube ich, dass es auch so ein bisschen mir geholfen hat, jetzt im Nachhinein die Zeit dort, auch wenn ich leider nicht zum Zug gekommen bin dort. Aber ich glaube, ja, da gehört halt dann auch viel Glück dazu.
Ja, apropos Glück, also Sie sind im August 2020 dann zu Austria Klagenfurt gewechselt in die zweite österreichische Bundesliga, waren zuerst nicht die Nummer eins, damals noch unter Trainer Robert Michol. Im Winter kam dann Peter Parkholt und dann waren Sie wieder die Nummer zwei, nachdem Sie sich den Status der Nummer eins erkämpft haben. Was haben Sie sich da zwischenzeitlich gedacht? Jetzt habe ich extra diesen Schritt getätigt, möchte unbedingt im Profifußball die Nummer eins werden, haben sich dann herangefeitet, zurückgekämpft, ist das schon etwas, was Sie sagen, das hat mich auch weitergebracht?
Ja, definitiv. Die Anfangszeit war nicht so einfach für mich, weil ich davor, als ich hergekommen bin, halt auch, glaube ich, 7 Monate kein Spiel gemacht habe wegen der Corona-Pandemie. Glaube auch 4, 5 Monate nicht richtig trainieren konnte, weil ich damals schon in Wolfsburg, ja, sag ich mal, nicht mehr berücksichtigt wurde bei den Profis und die U23 halt dort dann auch nicht trainieren durfte. Und deswegen war das, glaube ich, sehr eine schwere Zeit anfangs, die mir aber relativ leicht gemacht wurde durch die Jungs, durch die Mannschaft einfach, weil das trotzdem viel Spaß gemacht hat. Und ich glaube, dass mich das, wie du so richtig sagst, sehr, sehr weit gebracht hat, auch was nochmal so ein bisschen so diese Geilheit einfach auf Spiele, auf Siegen, das hat mir sehr geholfen in meiner persönlichen Entwicklung nochmal. Und ich glaube, alles in allem war es gut, dass ich die ersten Spiele nicht gemacht habe. Und deswegen umso schöner, dass es jetzt, ja, dass ich jetzt immer noch Nummer eins bin und das hoffentlich auch noch ja, lange bleibt.
bei Austria Klagenfurt oder dann bei einem deutschen Bundesligisten? Ihr Vertrag geht noch bis 2024.
Ich wollte einhaken, Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, eigentlich war es ja auch wieder nicht Lennart Moser, war die Nummer 1 und der hat sich ja dann verletzt nach 2 Spielen.
Und der Robert Michel war es, glaube ich, noch Sigo, oder?
Ja, genau, aber dann unter Backhol. Nicht? Also man muss sagen, da sieht man auch, wie eng es ist, weil wer weiß, wie es sonst weiter verlaufen wäre. Nicht? Weil wenn Moser weiterspielt, Klagenfurt steigt auf, dann weiß ich nicht, ob Philipp Menzel heute unser Gast ist.
Ja, absolut. Aber wie gesagt, das ist halt auch das Glück, was du denn gerade als Torwart brauchst, dass ich in Wolfsburg dann nicht hatte. Und umso natürlich schade für einen Lenny Moser, aber so ist halt leider das Geschäft.
Ja, aber, entschuldige Alfred, noch ganz kurz.
Ich möchte was sagen noch. Philipp Menzel ist auf der Torhüterposition und wenn wir uns ansehen, welchen Hype es um junge Feldspieler geht, die man entwickelt und dann um gutes Geld verkauft, 17, 18, 19, 20-Jährige, weil man hier Aktien sieht im Laufe der Weiterentwicklung des Spielers und damit gutes Geld verdienen kann, ist es ja bei einem Torhüter gänzlich anders. Ich habe noch nie gehört, dass 18-, 19-jährige Torhüter um großes Geld verkauft werden. Als Torhüter musst du A, präsent sein im europäischen Bewerben und dort auffallen, weil ein Nummer 1 bist du erst in den meisten Fällen, wenn du schon fortgeschrittenen Alters auch bist und dann musst du dort mit Leistungen auf dich aufmerksam machen, um dann diesen Sprung in andere Ligen zu schaffen. Ich möchte damit sagen, die Torhüterposition ist hinsichtlich der Karriere eines Spielers eine viel schwierigere als für einen Mittelfeldspieler oder einen Angreifer etc., um mit jungen Jahren schon den sogenannten nächsten Schritt zu machen. Und Beispiele für das ist Patrick Benz, der bei der Austria benötigt hat, bis er ins Ausland gekommen ist, war damals auch Torhüter der Saison. Stankovic, Zizan Stankovic, jetzt bei AEK Athen. Und kann man noch 2, 3 andere auch finden, sicherlich in dieser Hinsicht. Das heißt, Philipp, ihr seid dazu verurteilt, den europäischen Bewerb einzuziehen.
Oh Gott. Ja, Alfred hat euch ja zum Titelkandidaten erkoren.
Hätte ich nichts dagegen, ja.
Ja, aber noch ganz kurz, warum glauben Sie, ist das so, dass da jetzt über Torhüter, gut, jetzt muss man auch ehrlicherweise sagen, es gab schon den einen oder anderen Torhüter, der für, weiß nicht, 70, 80 Millionen gewechselt ist. Premier League, wohlgemerkt, ist das vielleicht die einzige Liga, wo dann so viel für Torhüter gezahlt wird und warum ist das dann so, Philipp?
Ja gut, warum da so viel gezahlt wird, das liegt, glaube ich, auf der Hand, weil da ordentlich Kohle liegt. Ich glaube, dass man hat halt einfach wenig Position oder wenig freie Plätze bei den Torhütern. Du hast immer, eigentlich immer überall eine Nummer 1, die spielt und bis da mal überhaupt ein bisschen Bewegung reinkommt, ist natürlich auch schwer. Dann ist es mal, weil ein Vertrag ausläuft oder weil einer mal vielleicht über ein halbes Jahr oder ein Jahr überhaupt nicht performt, aber das ist eher selten der Fall und deswegen ist es, glaube ich, so schwer, da so in dieses Rad reinzukommen. Gerade was denn so deutsche Bundesliga betrifft oder England, die Top-Ligen, da brauchst du halt, wie gesagt, ein bisschen Glück, dass da einer nicht performt, dass du gerade eine super Form hast und dann rutschst du da rein und dann, wie der Alfred richtig gesagt hat, dann musst du einfach mit Leistung überzeugen und dass du dann drin bleibst. Deswegen ist es, glaube ich, viel leichter für einen Feldspieler, weil da kannst du immer mal austauschen oder da wechselst du mal durch von Spiel zu Spiel. Das machst du auf der Torwartposition halt einfach nicht.
Ja, und jetzt kommen Sie mir nicht aus, weil ich habe es vorhin probiert, die Frage zu stellen. Sie haben vorhin gesagt, noch für lange Zeit die Nummer 1 zu sein. Bei Austria Klagenfurt in der österreichischen Bundesliga, der Vertrag läuft noch. Bis Sommer 2024 gab es da schon Gespräche in Richtung einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Ich nehme an, die Verantwortlichen, die müssten doch bemüht sein, mit Ihnen das Arbeitspapier zu verlängern. Oder hat es vielleicht sogar schon die eine oder andere Anfrage gegeben, zum Beispiel aus der deutschen Bundesliga?
Also es gab schon ein loses Gespräch, sage ich mal, seitens vom Günter Gorenzel, aber auch nur erstmal so ein bisschen angetestet, wie der Stand ist, was ich mir vorstelle, was sie sich vorstellen. Aber wir haben jetzt erstmal November und bis Sommer ist noch ein bisschen was hin. Ich glaube, jeder weiß hier im Verein, was ich möchte, auch oder warum ich überhaupt hergekommen bin, mit welchem Ziel ich hergekommen bin. Und ich glaube, dass das klar kommuniziert ist und ja, und wie es dann weitergeht, das schauen wir dann erst ja, nächstes Jahr, im Februar, März, wenn es dann ja, ein bisschen näher Richtung Sommer ist.
Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Und wenn wir schon beim Thema Ziele sind, Alfred, du bleibst dabei. Austria Klagenfurt bleibt für dich ein Meisterschaftskandidat oder schraubst du das Ganze dann runter? Wäre schon enttäuschend, wenn sie es nicht in die Meistergruppe schaffen.
Otto, pass auf.
Da lacht er schon.
Bevor die Saison losgeht, bevor der erste Pfiff eines Schiedsrichters ertönt, hast du 12 Clubs. Alle 12 sind Meisterkandidat und alle 12 sind Abstiegskandidat, aber mit verteilten Chancen. Anders gesagt, dass Salzburg absteigt, ist ziemlich unwahrscheinlich, sagen wir so, aber dass sie Meister werden, ist hochwahrscheinlich. Du kannst also jedem Verein ein Etikett geben, wo du sagst, das ist deine Chance, dass du Meister wirst oder absteigst. So, jetzt befinden wir uns nach 12 Runden in der Situation, dass Klagenfurt 6 Punkte hinter Sturm ist und 5 hinter Salzburg und einen hinterm LASK. Wenn ich jetzt also die Chancenverteilung hernehme, dann sage ich, natürlich hat Sturm mehr die höheren Chancen, aber es ist auch einmal Leicester City Meister geworden. Ja, die waren auch vor der Saison chancenlos, um Meister zu werden. Man sollte also niemals nie sagen, und die Möglichkeit, dass Klagenfurt Meister wird, ist gegeben, aber eben mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit, als es Sturm, Salzburg oder vielleicht der LASK hat. Aber gegeben ist sie auf jeden Fall, und zwar signifikant höher als noch vor dem Meisterschaftsstart.
Na bitte, perfekt zusammengefasst. Philipp, wie hat das die Klagenfurter Mannschaft aufgenommen? Haben Sie das überhaupt mitbekommen? Diese, naja, Ansage möchte ich jetzt nicht sagen von Alfred Tat, aber er hat es ja hier, finde ich, sehr passend erläutert, das Ganze, was die Wahrscheinlichkeiten betrifft.
Ja, das haben wir schon mitbekommen. Ein bisschen schmunzeln müssen, ehrlich gesagt. Gerade jetzt in der Situation, wo wir einfach nur 14 fitte Feldspieler haben, aber wahrgenommen haben wir es auf jeden Fall. Das klar, richtig erklärt. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt ein bisschen höher als vor der Saison, aber glaube ich immer noch sehr unwahrscheinlich. Aber ja, das ist auch nicht, glaube ich, nicht unser Anspruch, und das wäre, glaube ich, auch total vermessen, zu sagen, jo, das sehen wir genauso.
Ja, aber dann klären Sie uns doch bitte auf, was muss denn der Anspruch sein, der Klagenfurter? Zweimal jetzt die Meistergruppe, muss da nicht der Anspruch sein? Wir sind jetzt dann wieder fix dabei und wollen noch einmal ins internationale Geschäft? Oder wäre das auch vermessen?
Ich persönlich finde es schon vermessen, weil ich glaube, wenn man sieht, dass unser Etat noch mal ein bisschen gekürzt wurde, dass wir eigentlich keine Neuzugänge wirklich hatten, außer jetzt die Leihspieler, die zurückgekommen sind, und Ibermay, der leider noch nicht fit ist, wieder, glaube ich, muss es immer noch unser Anspruch sein, den Klassenerhalt zu schaffen, so früh wie möglich. Wir sind jetzt auch erst im dritten Jahr in der Bundesliga, und da muss sich noch ein bisschen was entwickeln, glaube ich, auch drumherum, einfach im Verein. Und deswegen, ja, wenn wir wieder oben reinrutschen, dann werden wir nicht sagen, ja, wir wollen unbedingt Sechster werden. Das ist natürlich auch klar. Und wie gesagt, wenn wir so weitermachen, haben wir, glaube ich, auch wieder bessere Chancen als letztes Jahr, vielleicht auf dem vierten oder dritten, vierten, fünften Platz zu rutschen.
Aber gute Stichwort, Philipp. Jetzt bist du das 3 Jahre in Klagenfurt. Ihr habt ein wunderschönes Stadion. Woran glaubst du, liegst du, dass dieses Stadion, wir reden ja nicht von ausverkauft, aber zumindest immer halb gefüllt ist, gerade nach auch sportlich wirklich guten Leistungen? Ja, zweimal in die Meistergruppe kommen, das ist sensationell, und ein drittes Mal ist ja mehr als möglich.
Ja, ich glaube, das ist einfach, dass wir nicht viel mehr machen können, glaube ich, als Mannschaft. Es ist immer noch, glaube ich, so ein bisschen die Eishockeymannschaft hier im Vordergrund. Die sind Rekordmeister. Es ist auch, glaube ich, so ein bisschen die Geschichte des Vereins, die Leute noch so ein bisschen abschreckt. Viele, ich glaube, zweimal Insolvenz oder einmal Zwangsabstieg, einmal kein Geld. Also das spielt da auch mit rein, glaube ich. Und es ist einfach, glaube ich, dass die Leute noch so ein bisschen, wie gesagt, skeptisch sind einfach. Und ich glaube, dass es auch eventuell daran liegt, dass das Stadion vielleicht zu groß ist einfach. Weil es ist schon ein Unterschied, wenn du jetzt ein Stadion hast, wo 10.000 Leute reinpassen, und dann sind 6.000 Leute da. dann macht das gleich was ganz anderes her, als wenn du im Stadion mit 30.000 Leuten bist und da sind 6.000, dann finde ich, kommt gleich die Stimmung viel, viel anders rüber, viel besser rüber. Vielleicht liegt es auch daran, aber wie gesagt, wir haben uns das auch schon oft gefragt, woran das liegen könnte. Sind zu dem Entschluss gekommen, dass es, glaube ich, nicht mehr an uns liegt. Ja, mehr können wir auch nicht machen und einfach nur hoffen, dass die Leute in Klagenfurt wieder ja, so den Spaß und so diese Leidenschaft an Fußball entwickeln, wie es vor, ich glaube, 10, 15 Jahren eigentlich auch mal war.
Ja, ich glaube, wir sind uns ja alle einig, die Mannschaft von Austria Klagenfurt hätte sich definitiv mehr Zuschauer und Zuschauerinnen verdient. Zuletzt waren es, glaube ich, gegen die WSG immerhin etwas über 4.000 und die beste Anzahl an Besucherinnen und Besucher gab es ja beim Kärntner Derby gegen den WRC, da gab es ein 2:2 Unentschieden, da waren es fast 8.000 Fans im Stadion. Warum sage ich jetzt WRC? Schöne Überleitung, denn in der kommenden Runde gibt es ja das Match in Wolfsberg. Und dann stellt sich natürlich für mich die Frage, Philipp, wer ist denn der Favorit vor diesem Match? Der WRC oder Austria Klagenfurt?
Ich glaube, vom Papier her, wenn man allein die Tabelle betrachtet, sind es natürlich wir. Aber schon oft erwähnt, man darf es aber leider nicht vergessen, dass wir wenig Leute sind, dass wir jetzt gestern ein schweres, anstrengendes Spiel hatten, wo wir nicht wirklich viel durchtauschen konnten. Ich glaube, dass es ein ausgeglichenes Spiel sein wird, so wie es eigentlich immer war gegen WRC, wo es wieder auf Kleinigkeiten drauf ankommt und ja, ähnlich wie im Hinspiel, glaube ich, ein knappes Ding wird.
Ja, noch ganz kurz, bevor ich jetzt Alfred frage, was er sich von diesem Match erwartet. Gibt es da vielleicht schon etwas Zuversicht? Ich weiß schon, Cosmas Getsos, der fällt wohl für das Ende, bis zum Ende dieses Jahres aus. Aber ansonsten, Irving, was können Sie uns da verraten? Sieht es da vielleicht schon besser aus mit einer Rückkehr? Oder auch bei Christopher Zvetko?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau. Also die Jungs sind da, trainieren ein bisschen. Ich glaube, Zvetti war noch nicht auf dem Platz. Der Andy war jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen auf dem Platz, ein bisschen was mit dem Ball gemacht. Aber ob das jetzt ein, zwei Wochen noch dauert oder doch ein bisschen länger, das weiß ich leider nicht.
Ja, und wenn wir schon beim Thema sind, Andy Irving fällt mir jetzt gerade ein. Hat er Ihnen verraten, wie dieses Konstrukt da jetzt eigentlich mit West Ham United aussieht? Da fragen sich ja viele, ausgeliehen, trotzdem weiter für die Klagenfurter. Wie sieht da der Plan aus? Was dürfen Sie uns da verraten?
Ich weiß von nichts.
Ja, okay, na gut. Probiert habe ich's. Alfred, ich probiere es auch bei dir. WRC gegen Austria Klagenfurt am kommenden Wochenende. Was erwartest du dir von dieser Begegnung? Der WRC ist ja irgendwie so eine Art Wundertüte. Da wissen wir nie so richtig, was die Mannschaft von Manfred Schmidt dann auf dem Platz zeigt.
Na, betrachten wir die Ausgangsposition vor diesem Spiel. Der WRC ist gegen einen Zweitligisten ausgeschieden, gegen Leoben im Cup, während Klagenfurt bei der Wiener Austria auch einem Bundesligisten, also die oberste Stufe, ausgeschieden ist. Blöd gesagt, in Wien kann man verlieren, in Leoben sollst du nicht verlieren. Das ist der erste Aspekt. Das heißt, beim WRC ist sicher der Dämpfer größer nach diesem Cup-Spiel Mitte der Woche. Zweitens, man ist 7 Punkte hinter Klagenfurt. Auf dem 8. Platz sollte man diese Partie auch noch verlieren. Dann ist es im Lavantal, dann kann es schon ganz schön heiß hergehen, weil man dann fast schon in der Chance ist, dass man den Anschluss an die Sechsergruppe vorne verlieren könnte. Was ich damit sagen will, ist, der Druck, der auf den WRC lastet, ist ungleich höher als jener, der auf Klagenfurt lastet, weil Klagenfurt noch dazu mit dem personellen Aderlass immer auch sagen kann, ja, wir haben jetzt nicht mehr zur Verfügung. Aber beim WRC ist alles fit im Großen und Ganzen und trotzdem hinkt man im Feld hinterher. Daher erwarte ich eine sehr angriffswillige und lustige und freudige Lavantaler Mannschaft von Wolfsberg, die unbedingt versuchen müssen, die 3 Punkte zu holen. Und ich erwarte mir von Klagenfurt, dass sie das, was sie am besten können, genau tun, sehr defensiv konkret zu stehen und dann über Kaweiner oder Ahrweiler dann ein Umschaltspiel zu
passieren. Oder Jaritz.
Oder Jaritz, wer auch immer dann am Spielfeld steht. Daher ein hochinteressantes Match von den Ausgangslagen her und auch von den jeweiligen Spielanlagen her. Ich glaube, das ist das Spiel der Runde.
Ja. Samstag 17 Uhr, Martin, ganz kurz, entweder in 1-Option oder 3er-Konferenz, exklusiv bei uns auf Sky. Martin, bitte.
Ja, hast du alles richtig gesagt.
Man muss ja auch hier schon kiezen.
Ja, und ich meine, es gibt natürlich auch andere gute Spiele, aber ich meine, allein das erste Derby war ja schon vom Tempo her, war ja ein Nachtragsspiel dann unter der Woche, hat das ja alles drinnen gehabt. Und eines wollte ich nur beim Alfred ergänzen, und Manfred Schmidt hat ja die rote Karte gesehen in Leoben, also wird er auch nicht in der Coaching-Zone sein dürfen. Das heißt, könnte ja auch ein Aspekt sein.
Ja, wird auf jeden Fall sehr interessant. Wie gesagt, Samstag 17 Uhr, der WRC empfängt Austria Klagenfurt. Philipp, noch ganz kurz eine Einschätzung. Schafft es Austria Klagenfurt bereits nach dem Grunddurchgang den Ligaerhalt zu fixieren?
Wenn wir so weitermachen, auf jeden Fall, ja.
Sehr gute Antwort. Und wo landen die Klagenfurter am Ende der Saison?
Hoffentlich ganz weit weg vom letzten Platz.
Ja, aber das, wenn es in der Meistergruppe ist, wäre das ja dann Rang 6. Das heißt, dann
sechs Plätze weg.
Ja. Wieder Meister.
Da wird es dann wieder in Richtung dessen gehen, was Alfred Tata uns vorher mit der Wahrscheinlichkeitstheorie erklärt hat. Also ist auf jeden Fall spannend. Na, aber ganz kurz noch, Martin, vielleicht deine Einschätzung auch, weil ich dich gar nicht gefragt habe. Was traust du den Klagenfurtern noch zu? Wir wissen, es kommt natürlich dann auch eine Transferperiode im Winter, Thema bei den Klagenfurtern, da könnte ja dann eventuell wieder der eine oder andere Spieler abhanden kommen.
Na gut, das ist die große Unbekannte, gilt aber auch für andere Teams, apropos, aber Fakt ist, wir haben jetzt noch 10 Spiele, also 30 Punkte bis zum Ende des Grunddurchgangs, und wenn wir die letzten 5 Jahre hernehmen, dann wissen wir, dass also mit 31, 32 Punkten bist du mit Sicherheit unter den besten 6 Mannschaften, das wird auch dieses Mal so sein, und das heißt, von 30 möglichen Punkten braucht Klagenfurt noch 10. Ja, also 3 Siege, ein Unentschieden, da könnte man also sogar 6-mal verlieren. Und ich sage mal, das ist auf alle Fälle möglich. Alles andere würde ja bedeuten, dass es einen absoluten Unlauf gibt, und von dem ist im Moment nicht auszugehen. Noch einmal, wir reden immer Stand jetzt, wie ist die Mannschaft, wie sieht auch die Gegner aus, was natürlich im Jänner passiert, wissen wir nicht. Geht Philipp Menzel nach Wolfsburg oder nach Kiel? Und muss dort den Kasten sauber halten, damit es schon nochmal schwieriger.
Aktuell, glaube ich.
Ja, eben, ja. Oder Irving geht weg. Oder ich weiß nicht. Also es gibt dann immer einen Punkt. Brauchen wir nicht reden. Ja, das ist ja sowieso klar. Das ist jetzt Kaffeesud lesen. Aber was wir jetzt, Stand jetzt sagen können, ist, dass 10 Punkte mit Sicherheit reichen werden. Und warum soll Klagenfurt mit der aktuellen Verfassung nicht von 30 möglichen Punkten in 10 Spielen 10 Punkte machen? Also was heißt, Klagenfurt wird in die Meistergruppe kommen und dann ist sowieso alles möglich. Kommt ja auch darauf an, wer noch dabei ist. Angenommen, ist noch Hartberg dabei, würde ja bedeuten, dass nur einer der beiden Wiener Clubs dabei ist. Würde ja bedeuten, dass der WRC nicht dabei ist. Da muss man auch schauen. Dann sage ich, dann ist natürlich Europacup-Qualifikation möglich. Platz 5, Platz 4. Warum nicht?
Ja, und weil du gerade Holstein Kiel erwähnt hast, nach 11 Spieltagen in der zweiten deutschen Bundesliga, derzeit auf dem 4. Rang mit nur 2 Punkten Rückstand auf den HSV und Düsseldorf, die sind 3. und 2. Und Alfred, was ich jetzt noch hervorheben möchte, ist, ich bin schon sehr gespannt auf deine Tipps für das kommende Wochenende. Du weißt, warum ich das sage. Ich weiß gar nicht, Philipp, schauen Sie auch manchmal auf die Tipps von unserem Tipp-Orakel Alfred Tata?
Ja, sehr gerne. Ja. Wir schauen also immer wieder interessant, was er da so denkt.
Sprich's aus.
Nee, also ich muss ja sagen, also ich glaube, letztes Jahr war viel bei uns falsch, was die Tipps angeht. Dieses Jahr ist es, glaube ich, schon wieder ein bisschen besser. Ja.
Und er hat es tatsächlich.
Nein, aber es ist wirklich echt interessant immer, und so falsch ist es meistens auch nicht.
Na, definitiv nicht, weil ich möchte jetzt hervorheben, vergangene Runde 3-3 Rapid gegen den LASK getippt, und ein Spiel hast du noch richtig getippt, Alfred, was war das, weißt du es noch?
1-0.
1-0 für, ja, genau, Klagenfurt, glaube ich. Und ja, bei den Salzburgern warst du ganz knapp dran. Da gab es ja sogar einen Treffer, der da nicht gezählt hat. Genau. Am Ende gab es einen 3-0. Also wir sind schon gespannt, wie auch Philipp Menzel, auf die Tipps von Alfred Tata für das kommende Wochenende. Und dann darf ich mich recht herzlich bedanken bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Die Zeit verfliegt. Wie immer, vielen Dank an unseren heutigen Gast. Vielen Dank an Philipp Menzel fürs Dabeisein. Und wir wünschen Ihnen und Ihrem Team natürlich alles Gute für die kommenden Aufgaben. Sind schon äußerst gespannt, auf welchem Platz Austria Klagenfurt am Ende der Saison dann zu finden sein wird. Vielen Dank, Philipp Menzel, fürs heutige
Dabeisein. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke.
Ja, sehr gerne. Und danke wie immer auch an Alfred und Martin. Es war wunderbar, wie so oft mit euch.
Danke, war unterhaltsam und informativ.
Absolut. Und Alfred, das mit den Wahrscheinlichkeiten, das führen wir dann in den weiteren Podcasts noch näher aus. Also.
Gut, machen wir.
Gut, schöne Grüße an dieser Stelle.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
So, und damit kommen wir auch schon zu den Programmhinweisen. Am kommenden Wochenende gibt es die 11. Runde in der Admiral-Bundesliga. Sturm trifft am Samstag um 17 Uhr zu Hause auf den TSV Hartberg. Dazu bekommt es der FC Red Bull Salzburg mit dem LASK zu tun. Und am Sonntag geht es dann mit zwei Spielen um 14.30 Uhr weiter. Um 17 Uhr trifft der SK Rapid auf Austria Klagenfurt. Am Samstag gibt es zudem die Spiele aus der deutschen Bundesliga. Dazu das gesamte Wochenende über Spitzenfußball aus der Premier League. Nächste Woche steht dann auch wieder eine internationale Woche mit Champions League, Europa League und Conference League an. Und damit sage ich vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen erholsamen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.